Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge von Deine Gesundzeit, dem Podcast des Klinikums Esslingen, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum und freue mich heute über Besuch aus der Kinderklinik. Die Margret H. ist da. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Frau H. beschäftigt sich beruflich mit dem Zucker, also mit der Zuckererkrankung, mit dem Diabetes. Wie lange sind Sie denn schon da?
Ich bin jetzt genau 4 Jahre schon im Haus und arbeite auch genauso lang in der Kinderdiabetologie.
Sehr spannend. Wir haben uns in einer anderen Podcast-Folge schon mit der Erkrankung ein bisschen auseinandergesetzt. Jetzt haben wir aber gedacht, wir laden noch die Frau H. ein, weil sie nämlich ganz eng mit den Kindern, die betroffen sind, und mit den Familien zusammenarbeitet. Wie können wir uns das denn vorstellen? Was macht eine Diabetesberaterin?
Genau. Also, wenn die Diabetes Manifestation besteht, dann bin ich da, um sie erstmal aufzufangen, um ihnen das ein bisschen noch die Leichtigkeit noch reinzubringen, zuzuhören, Ängste nehmen. Und die sind natürlich am Anfang ganz groß. Und ich arbeite mit den Familien ganz eng zusammen, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Weil in dem Moment hat man das Gefühl, dass man ganz alleine dasteht. Und das versuchen wir zu vermeiden. Genau. Dann ist es so, dass ich ihnen beibringe, wie der Alltag funktioniert mit dem Diabetes, in gewissen Situationen, wie man handelt. Dafür bin ich da. Und natürlich auch, wenn sie entlassen werden, dass sie auch da das Gefühl nicht haben, alleine zu sein, sondern dass ich trotzdem immer noch weiter präsent bin und einen Ansprechpartner haben. Und ich begleite sie, bis sie 18 Jahre alt werden.
Toll. Also eine ganz, ganz wichtige Stütze in dem Moment erstmal wahrscheinlich, wenn man so eine Diagnose hört als Kind, als Familie, je nachdem, dann ist es wahrscheinlich für die meisten erstmal unerwarteter Schock. Oh Gott, was bedeutet das jetzt?
Genau. Für sie ist das alles neu. Auch eine Überforderung in diesem Moment, weil man ja viel lernen muss und das gehört einfach zu unseren Aufgaben, ihnen so leicht wie möglich es zu machen.
Toll. Wie kommt man denn auf die Idee, Diabetesberaterin zu werden? War das schon immer ein Traumberuf?
Nein, das war überhaupt nicht mein Traumberuf gewesen. Also ich wollte schon immer in die Medizin gehen. Das war schon einfach von zu Hause aus, war so dieser Medizinpunkt sehr vertreten bei uns. Meine große Schwester ist Kinderkrankenschwester, meine Mama ist Arzthelferin, also es war schon immer so ein bisschen. Als ich 10 Jahre alt wurde, hat mein Papa Diabetes bekommen.
Aha.
Und es hat mich so interessiert und es war so spannend für mich. Und als er in die Reha gegangen ist, war das noch für mich viel spannender. Und dann habe ich seinen betreuenden Diabetologen kennengelernt und ich habe mir gedacht, eines Tages möchte ich gerne so einen Chef haben. Und ich muss zugeben, ich habe bei ihm gelernt.
Ach toll.
Also ich bin dann nach meiner Ausbildung bin ich zu ihm gewechselt und war dort über 10 Jahre.
Wow.
Und dann dachte ich mir, gut, jetzt würde ich gerne aber doch zum Ursprung eigentlich wechseln, weil Erwachsene sind auch ganz toll und machen das auch alles super. Aber ich wollte doch an den Ursprung gehen, weil ich mir dachte, ich glaube, da kann ich noch viel mehr bewirken und eine große Stütze.
Spannend, ja. Was dann doch persönliche Erfahrungen ausmachen für seinen weiteren Weg, das ist ja sehr spannend und vor allem finde ich sehr beeindruckend mit 10 Jahren, das dann schon so für sich so klar zu haben. Toll, also ich glaube mit 10 wusste ich noch gar nicht, was aus mir mal werden wird, also finde ich echt beeindruckend. Toll.
Dankeschön.
Ja, jetzt haben Sie sich für die Kinder entschieden sozusagen, haben Sie ja gerade gesagt. Vielleicht nochmal, was ist denn bei den Kindern da besonders oder anders jetzt, wenn Sie es nochmal vergleichen in Ihrem Erleben? wenn sie beruflich mit dem Diabetes zu tun haben. Wie gehen denn da Kinder um?
Also jedes Kind ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig. Mhm. Und man muss sich auf jedes einzelne Kind ganz anders darauf vorbereiten. Oder man kann sich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, sondern man muss die Situation, die wir jetzt im Moment haben, einfach nehmen und das Beste daraus machen. Mhm. Und für mich ist es wichtig, die Kinder kennenzulernen. Wenn ich die Kinder kennenlerne, dann fällt mir alles viel, viel einfacher, sie von Anfang an bis zum Schluss zu begleiten. Mhm. Und auch für die Therapie. Wenn wenn wir wissen wollen, wie die Therapie gut läuft oder welche Therapie wir ansetzen, müssen wir die Familien kennenlernen. Mhm. Sonst kann das alles nicht funktionieren. Mhm. Und genau.
Also dann ist in gewisser Weise natürlich medizinische Standards, aber wenn ich das so raushöre, doch sehr, sehr viel Individualität mit drin, weil jedes Kind und jede Familie damit anders umgeht und das dann doch überhaupt keine Standardarbeit ist.
Genau. Also wir haben einen ganz großen Leitspruch bei uns, und zwar, es heißt, wir passen den Diabetes an den Alltag des Kindes an und nicht der Diabetes an den Alltag. Mhm. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, die Therapie kann vielleicht in dem Moment jetzt nicht ganz so optimal laufen, aber dem Kind geht es gut und er kommt damit klar. Dann ist das uns viel wichtiger, wie wenn wir sagen, eine Therapie muss total gut laufen, aber das Kind ist nicht glücklich.
Ist unglücklich.
Und da ist doch das Wohlergehen eines Kindes uns viel wichtiger.
Also dann ist schon auch eine Aufgabe, genau hinzuschauen und hinzuspüren, was habe ich denn für ein Kind vor mir, was habe ich für eine Familie vor mir, und da gut reinzuspüren.
Genau. Also im ersten Punkt ist es eigentlich die Medizin Nebensache, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen, dieses Kind kennenzulernen und auch vielleicht auch einfach mal in dem Moment den Diabetes zu vergessen, hinsitzen, mit ihnen ein Spiel spielen. Sie erzählen ja ganz an Anfang von ihrem Alltag, was sie so gerne machen. Und wenn jetzt jemand gerne reiten tut, dann reden wir über das Reiten. Mhm. Und ich bin auch gerne dann gewillt, so ein bisschen im Hintergrund zu recherchieren, was das so jetzt gerade aktuell ist, wenn man nämlich nicht immer aktuell ist.
Ja, ja, klar. Wir werden ja älter, sind dann nicht immer ganz aktuell, genau. In welchem Alter sind die Kinder denn von bis?
Also unser jüngstes Mädchen ist 16 Monate alt und bis zum 18. Geburtstag begleiten wir die Kinder weiter und geben die dann in gute Hände über. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben eine Transitionssprechstunde einmal im Jahr. Das heißt, die Jugendlichen lernen dann den nächsten Diabetologen kennen, um einfach ein gutes Gefühl zu kriegen und ihn auch einfach mal kennenzulernen.
Ja, das ist ja dann auch eine Vertrautheit über viele Jahre mit euch wahrscheinlich.
Genau.
Und man weiß, wie ihr arbeitet. Ihr kennt die Patientinnen und die Familien sehr eng. Und dann muss man sich natürlich erstmal in neue Hände begeben. Das ist ja schön, wenn auch das begleitet wird dann.
Ja, es ist auch einfach, in der Erwachsenen-Diabetologie kann man sich nicht ganz so viel Zeit nehmen wie wir. Dann ist es eine große Änderung. Wir sprechen ja mit dem Vornamen an. Dann bedeutet es ein Sie. Die Praxis ist viel, viel größer, viel mehr Patientendurchlauf. Und das ist uns wichtig, dass wir einfach die Jugendlichen darauf vorbereiten, dass sie nicht gleich am Anfang einen Kulturschock bekommen.
Ja. Sehr gut. Wenn die jungen Patientinnen und Patienten jetzt mit dieser Erkrankung erstmal das erfahren und dann natürlich lernen müssen, damit umzugehen, also sie selber und die Familie, was sind denn da so die ersten Dinge, die sie lernen?
Bei uns im stationären Aufenthalt lernen sie als erstes mal den Blutzucker zu messen. Die Überwindung, sich selber in den Finger zu pieksen, das ist schon mal sehr groß da. Und wenn der erste Schock verarbeitet ist, dann gehen wir ins Insulinspritzen über.
Da muss man schon wieder pieksen.
Genau, und das ist noch ein größerer. Am Anfang übernehmen wir das, dass so ein bisschen die erste Überwindung ist. Und dann führen wir nach und nach an die Spritzentherapie heran an die Familie. Genau, und dann lernen sie erstmal so in diesen Notfallsituationen umzugehen. Was muss ich in welcher Notfallsituation machen? Wie läuft mein Alltag? Genau, wie läuft es in der Schule? Wie können wir das besser in der Schule integrieren?
Mhm.
Und dann dürfen sie erstmal nach Hause gehen, weil sie sollen sich erstmal zu Hause statt, also einleben.
Einleben dann.
Genau. Mhm. Und wenn sie dann daheim eingelebt sind, dann kommen so die ersten großen Hilfsmittel ins Spiel. Das heißt, wir setzen dann den ersten Glukosesensor, als ersten Hilfsmittel in der ersten Sprechstunde nach der Entlassung. Das ist einfach um so ein bisschen, wir sagen immer, Blutzucker messen ist das A und O. Das ist die Grundvoraussetzung, dass eine Diabetes-Therapie funktioniert. Und wenn das wirklich funktioniert, dann können wir so einen Sensor setzen.
Der Sensor ist nochmal was? Der ist an mir dran und misst die ganze Zeit meinen Zuckergehalt?
Genau, also die Familien können sich einen Glukosesensor selber setzen. Das ist im Endeffekt ein Chip, der wo kontinuierlich den Blutzucker misst.
Okay.
Und er sendet Signale, wenn der Blutzucker zu groß, also zu hoch ist, bei einer Hyperglykämie oder bei einer Hypoglykämie. Dann senden die Signale, dass der Patient sich darum kümmern muss, dass er einfach jetzt entweder was einnimmt oder sich vielleicht Korrektur spritzt. Dieser Sensor, der misst alle paar Minuten den Wert und sendet den. Also man hat eine riesengroße Datenüberflutung am Anfang und das ist für Eltern besonders schwer, weil die ganz oft sich auf das Handy dann gucken oder auf das Lesegerät. Es ist auch die Möglichkeit, dass die Eltern selber die Werte auf ihr Handy bekommen. Also das ist auch möglich. Und dann, wenn ein Alarm passiert, dann passiert nicht der Alarm nur beim Kind, sondern auch bei den Eltern. Da ist dann oft vielleicht auch die Aufregung da. Aber er ersetzt halt unheimlich viel und er warnt uns rechtzeitig. Und bei einer Blutzuckermessung haben wir ja nur punktuell Blutzuckerwerte und eigentlich keine dauerhafte Versorgung. Genau. So eine dauerhafte Versorgung fängt von 7 bezwecklich 15 Tage. Es kommt je nach Sensor drauf an. Bleiben die liegen auf der Haut.
Ah, okay. Und ist das, das würde mich jetzt einfach noch interessieren, bei Kindern anders als bei Erwachsenen, wenn sie in den Über- oder Unterzucker geraten, ist das dann schneller gefährlich, weil sie ja vielleicht weniger wiegen oder weniger Masse dahinter ist meistens? Oder ist das egal, hat es damit gar nichts zu tun?
Es hat was eher mit dem Alter zu tun. Also bei kleineren Kindern ist oft der abfallende Zweig viel, viel schneller wie bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen fällt ein Blutzucker eher langsamer, kann natürlich auch mal in gewissen Notsituationen rasch fallen, aber bei Kindern ist es eher so ein Auf und ein Ab. Da kann man auch schwer sagen, wie sich die Kohlenhydrate in diesem kleinen Körper überhaupt auswirken. Das ist bei einem erwachsenen Menschen mit ein bisschen mehr Gewicht einfach nicht gegeben.
Also dann muss man schon bei Kindern, vor allem wenn sie noch klein sind, noch aufmerksamer sein, was die Werte anbelangt.
Genau. Wichtig ist immer, das Kind zu beobachten. Das bringen wir den Eltern auch immer bei, dass wir sagen, der Sensor ist nur ein Hilfsmittel. Es ersetzt aber nicht im Endeffekt die Anzeichen eines Kindes. Also jeder Mensch sendet Anzeichen. Und die Anzeichen sollten die Eltern unbedingt wissen und können. Manche bekommen Augenringe, manche Kinder schwitzen oder bekommen Bauchschmerzen, sagen, ihre Arme fühlen sich an wie Wackelpudding. Das erkennt man relativ schnell. Und die Symptome bleiben, die verändern sich gar nicht mehr so arg. Und deswegen können sich auch die Eltern sehr gut darauf vorbereiten.
Okay. Aber das heißt trotzdem, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das bei jedem Kind bisschen andere Symptome sein können. Also das ist nicht immer das eine Symptom, das dann das anzeigt. Das eine schwitzt, das andere hat Wackelpuddingarme. Das muss man dann auch nochmal als Familie lernen. Was sind die Symptome meines Kindes?
Genau. Also wir provozieren hier in der Klinikum keine Hypoglykämie, das machen wir nicht. Wir versuchen sie immer so einzustellen, dass sie vielleicht ganz leicht ein bisschen daran angrenzen, dass man so ein bisschen auch das Gefühl bekommt in einem stationären Aufenthalt, weil man möchte ja zu Hause nicht gleich dieses Gefühl erleben. Und dann ist es oft auch gleich ein negatives Erlebnis. Und wenn wir das hier im Krankenhaus so ganz leicht erleben, dann verbinden wir das eher mit was Positivem, dass wir sagen, gucken Sie, die Symptome, die sind gleich, die verändern sich vielleicht später mal ein bisschen, aber das wird nicht gleich von heute auf morgen. Also sie merken das ihrem Kind schon sehr gut an und viele Kinder haben ein unheimlich gutes selber Gespür dafür. Also die merken ganz früh schon, oh, dass es und mir gerade nicht ganz so gut geht.
Spannend. Mich würde noch interessieren, wie sie das erleben, wie die Kinder selber damit umgehen. Sind die geschockt, ängstlich oder selbstbewusst rangehend und okay, habe ich jetzt, weiter geht's, jetzt muss ich halt Insulin spritzen. Sind die geknickt, brauchen die manchmal auch psychologische Betreuung oder gibt's alles?
Es gibt durchweg alles, ja. Ich kann mal ein Beispiel nennen von letztem Jahr. Da hatten wir ein Mädchen mit 14 Jahre alt. Die hat es total gut aufgenommen und wir haben gedacht am Anfang, wow, super, sie nimmt es jetzt so hin, wie es ist. Warten wir mal noch ab. Und es war wirklich so. Am Anfang war doch so, dass sie gesagt hat, sie akzeptiert es relativ gut. Dann ist sie nach Hause gekommen, der Alltag ist eingekehrt und so nach einem halben Jahr hat man dann schon gemerkt, okay, sie hat ganz schön damit zu kämpfen. Das war für sie ganz, ganz schwer gewesen. Und da hilft eigentlich auch nur eine psychologische Unterstützung. Wir sind gerne unterstützend immer da und wir sagen auch immer, die Türe steht immer offen, aber in der Situation können wir leider nicht helfen. Wir sind zu arg in der Materie mit dem Diabetes drinnen und dann braucht es einfach jemand. Und da bin ich sehr froh. Wir haben ja eine Psychologin bei uns im Team, die nicht nur stationär, sondern auch ambulant kommt. Das heißt, man hat sie schon mal gesehen, man hat die erste Hürde überwunden und genau, die unterstützt uns dabei. Wiederum haben wir einen 6-Jährigen dieses Jahr schon gehabt. Das war für ihn ganz schwer. Also der war am Anfang gegen alles, was wir versucht haben. Ich habe erst ganz spät versucht, mit ihm so ein bisschen erst privat zusammenzukommen, dass ich so ein Gefühl für ihn kriege. Aber das war ganz, ganz schwer. Er hat niemand an sich herangelassen. Nur nicht mal mehr die Eltern hatten irgendwie ein Gespür, dass wir versucht haben. Dann haben wir ihm übers Wochenende einfach mal die Zeit gegeben und haben so unsere Grundregeln gemacht. Das war auch für ihn dann in Ordnung. Dann hat er sich so langsam dran gewöhnen können. Und montags habe ich ihn einfach mal aus diesem Zimmer rausgeholt, aus dem Patientenzimmer. Und dachte, wir gehen jetzt zusammen in unseren Schulungsraum und spielen mal eine Runde. Vielleicht tut ihm das einfach gut. Und ja, ich habe dann mit ihm zusammen Memory gespielt und habe versucht, ihn so ein bisschen in ein Gespräch zu verwickeln, dass er so ein bisschen die Hürde überwindet gegenüber mir. Und das hat super gut funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt hat er gemerkt, dass ich ihm nichts Böses möchte. Und er hat sehr gut Vertrauen in mich gefasst und es hat mir total Freude dann auch später gemacht. Und er war sehr auf mich dann zum Schluss geprägt. Das tat mir total, tat gut einfach, weil ich mir dachte, ich bin froh, dass ich ihn einfangen konnte. Und so war es für ihn leichter. Und inzwischen, er ist verzogen in die Schweiz und wir haben jetzt schon die Rückmeldung bekommen, dass sie gesagt haben, sie fanden das sehr toll, er hat keine Angst mehr. Sie haben ihm die Angst genommen.
Toll.
Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, das ist ja dann, sind ja die Glücksmomente in dem Beruf auch wahrscheinlich.
Unheimlich.
Ja.
Unheimlich.
Ja. Toll. Also ich kann mir das nämlich auch gar nicht so leicht vorstellen, gerade wenn dann auch Kinder in die Pubertät kommen und so mit ihrem Großwerden und Erwachsenwerden zurechtkommen müssen. Und dann sind sie doch wieder anders und haben dann gewisse Einschränkungen, weil sie wieder messen müssen oder spritzen müssen. Oder ein bisschen an Unbeschwertheit ist ja vielleicht dann schon verloren gegangen.
Auf jeden Fall, ja. Für uns ist es wichtig, inzwischen sind wir ein großes Team. Ich habe noch Unterstützung erhalten. Und für uns, dass wir gesagt haben, wir würden sie gerne noch mehr begleiten. Auch gerade dieses Thema Pubertät oder Führerschein. Später ist ja auch vielleicht mal ein Thema Alkohol einfach da. Und da muss man mit dem Diabetes langsam herangeführt werden. Und in Zukunft würden wir gerne Schulungen anbieten, gerade für Jugendliche im Thema Pubertät. Mhm. Und ich möchte es natürlich nicht so Schulungen, wie Sie das kennen, in den Raum hineinsitzen und man hört dazu, sondern wir würden das gerne ganz für jedes Kind ein bisschen einzigartig machen. Mhm. Und wir haben schon ganz viele Ideen vom Team.
Toll.
Und zum Beispiel jetzt seit Pubertät haben wir gesagt, wir suchen uns 4, 5 Mädchen aus und möchten gerne mit ihrem Beauty-Nachmittag mal machen. Einfach, dass wir merken, dass nicht nur der Diabetes in dem Moment jetzt im Vordergrund ist, sondern einfach was anderes im Vordergrund ist.
Toll.
Und das ist genau das, was die Kinder eher lernen. Kinder lernen nicht einfach nur still da zu sitzen, überhaupt nicht, sondern anfassen und erleben. Für uns ist ganz wichtig, die Kinder sollen erleben. Mhm. Auch Spiele spielen. Wir haben inzwischen ganz viele Spiele für den Diabetes, wo wir selber erstellt haben, wo die Kinder damit spielen können und auch so ein bisschen mehr die Hürden genommen bekommen. Mhm. Ganz neu haben wir im Programm den kleinen Emil. Der Emil ist eine Handpuppe und man kann die Organe herausnehmen im Endeffekt. Es hört sich jetzt ganz komisch an, aber man muss ja auch als Kind wissen, wo liegt die Bauchspeicheldrüse? Warum funktioniert die jetzt vielleicht gar nicht mehr so, wie man sich das denkt? Und für ein 3-jähriges oder 4-jähriges Mädchen ist eine Schulung total uninteressant. Aber wenn man mit dem Emil spielen kann und das spielerisch so erklären kann, ist das für die Kinder viel mehr wert und auch für die Jugendliche.
Klar, ja, man muss sich ja dann mit medizinischen Themen auseinandersetzen, mit denen man ja normalerweise, wenn man die Erkrankung nicht hat, irgendwann mal, wie Sie jetzt bei Ihrem Vater oder vielleicht andere beim Großvater mal in Berührung kommen.
Genau.
Ja. Und man muss eben auch lernen, das stelle ich mir deshalb auch so, so wertvoll vor, was Sie machen in der Begleitung. Man muss ja auch lernen, dass man eine Erkrankung hat, wenn man sich um die nicht kümmert, dann hat das schlechte Folgen.
Genau. Also Folgeerkrankungen gibt es leider auch beim Diabetes. Am Anfang bei einem stationären Aufenthalt ist es immer schwierig, wenn man ankommt mit Folgeerkrankungen. Ja. Da ist es immer sehr ängstlich. Und ich versuche den Familien auch da die Angst zu nehmen. Wiederum ist es trotzdem wichtig, sie darüber aufzuklären, weil es gehört einfach dazu. Mhm. Wenn man sich über viele Jahre nicht um den Diabetes kümmert, dann können Folgeerkrankungen entstehen. Und damit muss man auch zurechtkommen.
Mhm. Aber um jetzt mal nochmal zu dem Ganzen, was heute möglich ist, nochmal zu kommen, zu den Hilfsmitteln und den Unterstützungen. Es gibt ja ganz viel, was in der Zwischenzeit entwickelt wurde, dass es gar nicht zu so Folgeerkrankungen kommen muss, sondern dass man das ganz gut einstellen kann, wenn man es gelernt hat und sich kümmern kann.
Genau. Also als erstes natürlich das Hilfsmittel der Glukosesensor, was wir schon darüber gesprochen haben.
Genau.
Aber wir müssen noch einen Schritt weiter denken, weil nicht nur der Glukosesensor ist als Hilfsmittel, sondern wenn man vielleicht mal eine Insulinpumpe haben möchte. Mhm. Und daran sollte man vielleicht sich auch bei der Entscheidung schon überlegen, ob man eine Insulinpumpe haben möchte und ob der Sensor mit der Insulinpumpe auch kommuniziert, weil die müssen miteinander kommunizieren. Also wir hier in der Klinik haben 4 Insulinpumpen im Programm, was aber nicht bedeutet, dass wenn die Familie sich für eine andere entscheidet, dass wir sagen, nee, den Weg gehen wir nicht mit ihnen. Also wir gehen jeden Weg mit den
Gibt's
Familien.
Gibt es da so viele verschiedene Modelle?
Es gibt schon verschiedene Modelle,
okay.
Ja. Wir haben so die gängigsten Modelle, was so im Bedarf ist und was auch für jedes Kind geeignet ist, weil nicht jede Pumpe ist für jedes Kind geeignet. Mhm. Und die Kinder und die Familien müssen sich entscheiden für eine Insulinpumpe. Und eine Entscheidung einfach mal nur gesehen zu haben, ist immer schwer, aber man kann sie halt auch nicht probetragen. Das ist immer schwierig von den Krankenkassen. Es gibt keine Probepumpen. Das ist es leider nicht. Unsere Aufgabe ist es, die Familien so gut wie möglich auf verschiedene Insulinpumpen vorzubereiten und die Familie entscheiden. Nicht wir treffen die Entscheidung, sondern die Familien. Weil sie müssen den Alltag damit leben, sie müssen damit umgehen, nicht wir.
Ja.
Und deswegen, wenn die Familie sich für eine Insulinpumpe entschieden hat, dann ist es unsere Aufgabe, auch da die Familien wieder es beizubringen.
Mhm.
Und da ist es unterschiedlich. Also wie ich erzählt habe, das jüngste Mädchen mit 16 Monaten hat gleich eine Insulinpumpe gebraucht. Also da war nicht vorher eine Spritzentherapie, weil eine Insulinpumpe von den Insulineinheiten viel feiner ist. Ah. Wir fangen ja an mit einer Spritzentherapie von 0,5 Einheiten und eine Insulinpumpe kann schon 0,05 Einheiten vergeben. Also das ist wirklich ganz wenig. Und dann ist es genau, müssen wir gucken, welche Insulinpumpe ist jetzt auch für dieses Alter schon zugelassen. Nicht jede Insulinpumpe ist ab einem gewissen Alter auch zugelassen. Und wir zeigen den Familien das und sie entscheiden dann, was sie gerne möchten. Dann wird das beantragt. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was es für eine Insulinpumpe ist. Ist es eine Insulinpumpe mit Schlauch oder ist es eine ohne Schlauch? Das heißt, da ist der Katheter am Bauch angebracht und die Insulinpumpe ist das mechanische Gerät. Und das natürlich in dem mechanischen Gerät ist das Insulin drinnen. Das heißt, es muss ja irgendwie unter die Haut kommen. Gibt es diesen Schlauch. Es gibt aber auch die zweite Variante. Da ist das Insulin in einer Patchpumpe drinnen. Das heißt, man spritzt es genau in eine Pumpe hinein und klebt sich die dann an den Bauch im Endeffekt und tut sich so diesen Applikator unter den Bauch setzen. Das heißt, da gibt es keinen Schlauch.
Okay, aber ich muss jetzt auch keine Pumpe nehmen, wenn ich es nicht möchte. Ich kann auch sagen, ich mache nur Spritzen.
Genau. Okay. Das ist möglich.
Das ist
und wenn
auch
man
möglich.
Auch sich entschieden hat für eine Pumpe und man sagt nach einem halben Jahr, es tut mir leid, aber es ist einfach nicht das, was ich möchte, dann kann man jederzeit wieder auf eine Spritzentherapie wieder zurückgehen.
Weil so eine Pumpe, das habe ich ja dann Tag und Nacht an mir kleben.
Genau. So. Also ein schönes Sprichwort von der Frau Dr. Müller-Rosberg ist, eine Insulinpumpe ist wie ein Haustier. Man muss es pflegen und man muss sich darum kümmern. Und der Aufwand ist oft ein bisschen größer wie eine Spritzentherapie. Wiederum hat man viel mehr Freiheiten wie bei einer Spritzentherapie. Ja. Also es gibt ein Für und ein Wider, aber das dürfen die Familien für sich selber entscheiden.
Das ist dann dieses Abwägen, was Sie gesagt haben. Wenn ich dann alle Informationen über Sie erhalten habe als Familie, muss ich dann entscheiden, was passt zu unserem Lebensalltag, zu dem Verhalten vom Kind vielleicht auch am besten.
Genau. Am Anfang kriegen Sie bei uns so eine Pumpenberatung. Und dann erzähle ich Ihnen alles über die Insulinpumpe. Und das ist natürlich sehr, sehr viele Informationen. Und dann sage ich auch immer, bitte keine Entscheidung sofort, weil das wollen wir nicht. Weil so eine Entscheidung kann auch teilweise 4 Jahre lang dauern. Also eine Insulinpumpe mit Schlauch, ist man 4 Jahre an diese Pumpe einfach gebunden. Und 4 Jahre ist eine ganz lange Zeit.
Ja.
Und dann empfehle ich immer den Familien, informieren Sie sich, gucken Sie mal. Es gibt im Internet Selbsthilfegruppen. Informieren Sie sich mal darüber, was so die Vor- und die Nachteile sind. Jeder empfindet es anders. Vielleicht auch im Freundeskreis. Wir bieten einmal im Jahr auch ein Diabetes-Sommerfest an für alle unsere Kinder, dass man sich Kontakte knüpft. Vielleicht gibt es da Kontakte einfach, wo schon eine Insulinpumpe haben. Und auch an diesem Tag versuchen wir so ein bisschen die Familien zusammenzukriegen, dass sie diese Informationen erhalten und jemanden eine Information weiterzugeben, wo tagtäglich damit betroffen ist, ist viel einfacher.
Sehr wertvoll. Ja, ja, klar. Das ist ja auch nochmal wertvoll, dass man mit jemandem sprechen kann, der dann die gleiche Erfahrung gemacht hatte schon. Und man sieht, Mensch, dem Kind geht's gut. Man kann damit zurechtkommen. Man kann damit leben. Das ist jetzt kein Katastrophenurteil nur, wenn man die Diagnose hat, sondern es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, es gibt gute Hilfsmittel, es gibt tolle Unterstützung. Also es geht weiter.
Genau. Das ist die Message, was wir versuchen, immer den Familien beizubringen, dass sie einen ganz normalen Alltag führen können und auch das Erleben mit Kindern, die das gleiche Schicksal haben, aber auch mit Familien, die nicht dieses Schicksal haben. Und für die Eltern und für die Kinder ist ganz, ganz viel Arbeit damit verbunden, weil es ist immer noch so, dass der Typ-1-Diabetes ganz, ganz viel Unwissende trifft, ja. Und dann muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist oft für die Eltern schwieriger im Umgang damit zu haben. Und wenn sie dann so einen Punkt haben, wo sie merken, sie sind nicht alleine, sie können sich mit jemandem zusammenschließen, das ist nochmal so Ja, dass man sich zusammentrifft, dass man vielleicht auch Bürokratiehürden einfach, das ist bei uns leider ganz, ganz großer Punkt, dass wir sagen, wir scheitern oft an der Bürokratie, ja, dass die Familien sich untereinander helfen, unterstützen und sagen, macht es so, macht es so. Das erleben wir hier bei uns leider nicht. Wir können ihnen helfen, aber wir können nicht mit ihnen diesen Weg leider
Sie können nicht alles abnehmen, genau. Sie können beraten und unterstützen, so gut es geht, aber nicht den ganzen Alltag mitbewältigen sozusagen.
Genau.
Mich hat jetzt noch ein Punkt interessiert, den Sie vorher so beiläufig erwähnt haben, wenn die dann älter werden mit Führerschein oder Alkohol. Alkohol hat schon auch einen hohen Zuckergehalt und da muss man aufpassen, oder wieso hatten Sie das erwähnt?
Genau. Also jede Alkoholart tut sich anders auf den Blutzucker auswirken. Und man möchte ja die Jugendliche gut daran heranführen. Und dann geben wir denen einfach Tipps, was ist so ein bisschen besser geeignet am Anfang, welche Alkohole wirken sich wie auf den Blutzucker aus. Und man muss sich ja auch so vorstellen, der Alkohol wirkt sich nicht in dem Moment auf den Blutzucker aus, sondern kann sich auch noch 24 Stunden später auf den Blutzucker auswirken.
Okay.
Und sind einfach ganz wichtige Informationen, auch dass sie in den Unterzucker kommen können, dass sie regelmäßig etwas zu sich nehmen. Und ich muss immer lachen an den jungen Mann, der war 17 und der hat gesagt, so, heute Abend, ich werde bald 18, ich möchte jetzt anfangen, mich langsam darauf vorzubereiten. Das war total witzig, wo wir dann gesagt haben, okay. Und dann hat er angefangen, mal ein Bierabend zu trinken. Und hat schon gemerkt, okay, also er geht hoch und er geht aber auch ganz schnell wieder runter, der Blutzucker, war sie schon. Er hat immer wieder ein bisschen geübt, aber zu Hause. Und das sagen wir auch immer, bitte nie alleine üben, sondern in einer vertrauten Umgebung und auch den Eltern Bescheid geben, weil auch einfach in der Nacht oder am nächsten Tag noch was dazukommen kann. Und dann ist 18 geworden und ist feiern gegangen. Und man muss sich vorstellen, eine Unterzuckerung hat die gleichen Anzeichen, wie wenn man einfach zu viel Alkohol getrunken hat. Ja? Also man fängt an, eine verwaschene Sprache, man hat Schwankungen im Gehen, manchmal kann man dann auch nicht mehr Schwankungen. Und irgendwann ist man so fixiert, dass man überhaupt nicht mehr um sich herum mitbekommt. Und dann rutscht man in eine schwere Glykämie, das heißt mit Bewusstlosigkeit. Und es gibt ja dieses Notfallspray, das Baqsimi. Dieses Notfallspray wirkt aber nicht mit Alkohol in Zusammenhang. Weil die Leber macht ihre Schotten dicht. Das heißt, es kommt nichts mehr rein. Ist schlecht. Und wenn die Freunde dann nicht wissen, dass er Diabetiker ist und keinen Rettungswagen rufen, kann es für ihn nicht so gut ausgehen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, den Jugendlichen, aber auch gerne die Freunde darauf zu schulen und ihnen das beizubringen, wie das ist. Und auch nicht nur, also wenn jetzt nichts passiert und er möchte jetzt an seinem 18. Geburtstag, dann hat er gesagt, ich habe diese ganze Unterzuckerung ganz einfach übergangen. Sie haben gesagt, ich soll was Deftiges essen. Der Dönerladen war mein bester Freund an diesem Abend. Ja. Fand ich total amüsant. Aber es war auch schön, weil er gesagt hat, ich hatte ein schönes Erlebnis, weil ich darauf vorbereitet wurde. Und das sind solche Dinge, wo es einen stolz machen.
Aber dann ist es ja vielleicht auch eine wichtige Botschaft, dass es schon so ein lebenslanges Lernen auch für die Kinder und Jugendlichen ist, dann immer ein Step nach dem anderen eben dazu zu lernen, damit umzugehen und dass es auch ganz wichtig ist, da offen damit umzugehen, dass das Umfeld weiß, dass man diese Diabeteserkrankung hat.
Genau. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen von der Erwachsenendiabetologie. Ich kannte ja die Seite auch nach 18. Und wir hatten einen jungen Mann damals, 18, dem war alles egal. Und er hat zu mir gesagt damals, Frau Haar, ich möchte gerne Urlaub haben von meinem Diabetes. Und da habe ich gesagt, das ist leider ganz, ganz schlecht. Aber wir könnten ja doch vielleicht versuchen, das so erträglich wie möglich zu machen. Das war auch für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne in die Kinderdiabetologie gehen, weil diesen Satz, ich möchte gerne Urlaub von meinem Diabetes haben, das hat mich sehr geprägt. Und er hat sich auf den Arm ein Zeichen tätowiert für den Diabetes, dass er gesagt hat, er geht offen damit um und wenn was passiert, dann wissen alle Bescheid, ich bin Diabetiker.
Oh, wie sieht denn das aus, das Zeichen? Ich kenne das gar nicht. Kann man das im Internet finden? Wir können es jetzt natürlich beim Podcast nicht zeigen, aber das ist ja eine wichtige Sache für jeden eigentlich, dass ich das auch erkennen würde, wenn ich das bei jemand sehen würde.
Genau, also jeder hat so ein bisschen sein eigenes Zeichen. Das ist jetzt gar kein festes Zeichen, sondern sie haben zum Beispiel einen Zuckerwürfel drauf gemacht und haben dann hingeschrieben drunter Typ 1.
Ah, okay.
Also das war jetzt so etwas, wo ich sagen könnte, dass man es daran sieht. Und sie haben das immer so relativ Richtung Armbeuge gemacht, weil wenn einem was gelegt wird, dann in der Armbeuge. Mhm. Und das hat mich, finde ich, total schön. Mhm. Und ja, man lernt sein Leben lang und es gibt immer neue Situationen. Wir fangen von Anfang an bis eigentlich bis zum letzten Tag.
Mhm. Ja. Ganz tolles Schlusswort. Lebenslanges Lernen mit der chronischen Erkrankung. Aber man hat Menschen wie Sie, die einen unterstützen, die einem helfen, zumindest dann bis zum 18. Lebensjahr, jetzt in Ihrem persönlichen Fall, aber später eben auch weiter. Und man ist nicht alleine. Vielen, vielen Dank, liebe Frau H.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Sehr gern.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.